Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Wir sind ja schon mal vor ein paar Wochen im Labello-Fall in Richtung der Paragraphen 249 fortfolgende StGB gekommen. Heute geht es um die Abgrenzung von 253, 255 und 249 StGB.
Wir befinden uns also im Strafrecht BT.
Absolut korrekt. Und heute möchte ich es mal ein bisschen anders machen als sonst. Wir haben hier nämlich ein paar Streits zu klären, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde gerne den hauptsächlichen Meinungsstreit zwischen dem Raub und der räuberischen Erpressung vor dem Sachverhalt noch nennen. Aber wir gehen erstmal ins Intro und danach geht's los. Viel Spaß.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
So, das heißt, wir fangen ganz unkonventionell mit einem Streit mal an. Und wo der dann zu verorten ist und wie der dann zu behandeln ist, das besprechen wir dann im Nachhinein, im Sachverhalt, beziehungsweise dann in der Lösung quasi des Sachverhalts. Wir haben einmal die Literaturmeinung und einmal die Rechtsprechungsmeinung. Und die Literaturmeinung ist der Ansicht, dass Raub und räuberische Erpressung in einem tatbestandlichen Exklusivitätsverhältnis zueinander stehen. Man spricht auch von der Exklusivitätstheorie.
Also die beiden schließen sich gegenseitig aus.
Genau, und das kommt daher, dass die Erpressung genauso wie der Betrug ein Selbstschädigungsdelikt ist. Und die Folge davon ist, dass auch bei der räuberischen Erpressung eine Vermögensverfügung vorliegen muss, genauso wie beim Betrug.
Also auch wenn der Wortlaut nicht von einer Vermögensverfügung spricht.
Genau, also wir sprechen hier davon, beziehungsweise die Literatur spricht davon, dass zwischen der räuberischen Erpressung und dem Raub das gleiche Verhältnis besteht wie zwischen Betrug und dem Diebstahl. Die Abgrenzung muss daher genauso erfolgen, und zwar anhand der inneren Willensrichtung des Genötigten. Und wesentlich ist dann im Endeffekt, ob sich das Opfer vorstellt, Einfluss auf den Gewahrsamswechsel zu haben. Das heißt, wenn sich jetzt beispielsweise ganz blöd gesagt das Opfer irgendwie vorstellt, egal was ich jetzt tue, wenn der Täter mich umbringt, kommt er trotzdem ans Geld, dann liegt eben keine Vermögensverfügung vor, weil er quasi keine Wahl hat in dem Sinne. Wenn er sich aber vorstellt, wenn ich jetzt nichts mache, wenn ich dem Täter quasi nicht, sagen wir mal, das Geld gebe, dann kriegt das auch nicht, weil das beispielsweise in einem Tresor ist, wo er nicht drankommt, dann haben wir eine Vermögensverfügung. Und wie gesagt, welche Auswirkungen das haben wird, werden wir nachher noch besprechen. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die Rechtsprechung ein, beziehungsweise auf die Theorie der Rechtsprechung. Die Rechtsprechung sieht nämlich zwischen dem Raub und der räuberischen Erpressung ein Spezialitätsverhältnis. Das heißt, man spricht auch von der sogenannten Spezialitätstheorie.
Das heißt, der Raub ist ein spezieller Fall der räuberischen Erpressung, was sich auf der Ebene der Konkurrenzen dann auswirkt.
Genau. Und die Rechtsprechung argumentiert damit, dass Paragraph 253 StGB strukturell an die Nötigung angelehnt ist, beziehungsweise halt an Paragraph 240 StGB. Und eine Vermögensverfügung, wie es die Literatur haben will, ist gerade nicht notwendig. Vielmehr muss auf den Wortlaut abgestellt werden, also auf das Handeln, Dulden oder Unterlassen. Und die Wegnahme im Raub, also im Paragraph 249, ist dann nur ein spezieller Fall der Duldung. Also auf gut Deutsch Duldung der Wegnahme quasi. Und die Abgrenzung erfolgt dann nicht über die innere Willensrichtung vom Opfer, sondern über das äußere Erscheinungsbild. Wenn ganz offensichtlich ein Nehmen vorliegt, dann haben wir einen Raub. Und wenn eben ein Geben vorliegt, dann räuberische Erpressung. So, das kann man jetzt erstmal ein bisschen sickern lassen, würde ich sagen. Wir kommen auf die Einzelheiten später noch zurück. Jetzt tauchen wir erstmal in den Sachverhalt. Wir haben hier den paranoiden P und dieser P hat sein Bargeld in einem Wald unter einer speziellen Eiche vergraben, die nur er kennt. Und der kriminelle K hat es irgendwann rausgefunden und ist dann zu P gegangen, hat ihm eine Waffe an den Kopf gehalten, hat ihn gefesselt und hat ihn bedroht und hat gesagt, hier, hör mal, sag mir jetzt, wo das verdammte Geld ist, quasi welche Eiche ist es, oder ich erschieß dich. Und P hat dann ein paar Minuten durchgehalten und hat dann aber irgendwann Angst bekommen, erschossen zu werden und hat dann dem kriminellen K quasi gesagt, ja hier, dort ist die fragliche Eiche und da ist das Geld versteckt. Und K ist dann auch zu diesem Baum gefahren und hat sich die vergrabene Geldkassette gekrallt.
Und wir fragen uns jetzt, wie hat sich der K hier strafbar gemacht?
Und als erstes denken wir da an einen schweren Raub nach Paragraphen 249 Absatz 1, 250 Absatz 1 Nummer 1b und Absatz 2 Nummer 1. Die habe ich jetzt nochmal hinzugefügt wegen der Waffe, die halt an den Kopf gehalten wurde. Und da können wir gleich übergehen in den Gewaltbegriff, in die Frage, liegt hier überhaupt Gewalt vor? Die Rechtsprechung sagt nämlich, das kann man ganz kurz mal kurz erwähnen, das Vorhalten einer Waffe an den Kopf ist schon Gewalt, weil beim Opfer quasi Stress ausgelöst wird und dieser Stress zeigt sich quasi in körperlichen Reaktionen wie Schweiß, Ausbrüchen und sonstigen. Und die Literatur sagt aber, nee, so nicht. Wir können jetzt nicht einfach quasi die Drohung als Gewalt bezeichnen und sagt dann, das Vorhalten einer Waffe kann man nicht als Gewalt werten, kann man da aber trotzdem als Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben werten. Und der Meinung folgen wir dann im Endeffekt auch. Das ist ein Streit, den sollte man nicht so groß ausfahren, man sollte ihn aber ganz kurz erwähnen.
Die nächsten Tatbestandsvoraussetzungen sind ja dann die fremde bewegliche Sache und die Wegnahme. Und ich denke, man kann die fremde bewegliche Sache hier ganz kurz bejahen. Und ja, dann sollte man innerhalb der Wegnahme schauen, wie das Ganze aussieht mit dem Exklusivitäts- und dem Spezialitätsverhältnis.
Genau, also diese zwei Theorien, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, die kann man jetzt hier ideal platzieren quasi, weil es ja quasi um die Frage geht, liegt eine Wegnahme vor oder liegt vielleicht eine Vermögensverfügung vor? Und die Besonderheit an diesem Fall ist jetzt, dass man sich eigentlich erstmal fragen muss, auf welchen Zeitpunkt stellen wir überhaupt ab? Weil wir haben ja zwei Zeitpunkte. Wir haben einerseits die Preisgabe des Verstecks durch den P, der hat dem K gesagt, ja hier, die Eiche ist Gemarkung 40, Ecke so und so viel, was weiß ich. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch noch die Ansichtnahme der Kassette. Das heißt, der K ist ja dann noch zum Baum gefahren und hat sich die Kassette geholt. Und welcher Zeitpunkt jetzt der relevante ist, dazu gibt es tatsächlich auch nochmal einen Streit. Wir haben auf der einen Seite die weite Verfügungstheorie. Die sagt, dass der wesentliche Zeitpunkt die Preisgabe des Verstecks ist. Und zwar durch das Opfer. Die weite Verfügungstheorie sagt auch, dass die Unkenntnis des Verstecks für den Täter die entscheidende Hürde ist, die es zu überwinden gilt. Und die Preisgabe des Verstecks kann dann im Endeffekt als Lockerung des Gewahrsams an der Kassette gewertet werden, weil ja quasi der P dann sagt, ja, hier ist die Kassette und irgendwie verliert er in gewisser Weise schon mal einen Teil des Gewahrsams. Und diese Lockerung enthält dann auch quasi das unfreiwillige Einverständnis, den Gewahrsam zu verlieren. Die weite Verfügungstheorie innerhalb der Exklusivitätstheorie, das heißt, wir haben jetzt quasi einen Streit im Streit, nimmt also an, dass die Verfügung nicht unmittelbar zum Schaden führen muss. Weil sie ja quasi sagt, in dem Moment, wo das Versteck preisgegeben wird, haben wir schon eine Art Verfügung. Und es wird aber nur mittelbar, führt es zu einem Schaden. Das heißt, diese Theorie sagt, wir brauchen nicht unbedingt einen unmittelbaren Schaden aus der Verfügung. Und die Folge hiervon ist dann, dass man nach der Exklusivitätstheorie und der Spezialitätstheorie eine räuberische Erpressung annimmt. Denn, wenn man jetzt mal kurz überlegt, kurzes Gedankenexperiment, nach der Exklusivitätstheorie ist es ja so, dass es auf die innere Willensrichtung des Opfers ankommt. Und der P könnte ja theoretisch sagen, nö, ich sag dir nicht, wo es versteckt ist, du tötest mich dann zwar, aber du wirst niemals an dieses Geld kommen, weil du nicht weißt, wo es ist. Und deswegen liegt nach der Exklusivitätstheorie auf jeden Fall eine Vermögensverfügung vor und deswegen liegt quasi eine räuberische Erpressung vor. Nach einer Spezialitätstheorie, rein objektiv betrachtet, liegt ja quasi eine Übergabe vor, weil in dem Moment, wo er ihm sagt, wo das versteckt ist, ist ja quasi diese Vermögensverfügung gegeben. Und somit liegt nach beiden Theorien dann eine räuberische Erpressung in dem Fall vor, wenn man auf den Zeitpunkt der Preisgabe abstellt. Jetzt haben wir noch die enge Verfügungstheorie, die quasi genau das Gegenteil davon ist. Die sagt dann, nee, so nicht. Das Opfer muss auf jeden Fall irgendwie geschädigt sein, was ja erst dann bei der Ansichtnahme der Kassette durch den K geschieht. Weil vorher ist der P auf keinen Fall geschädigt. Und diese bloße, leichte Lockerung des Gewahrsams reicht der engen Verfügungstheorie da noch nicht aus. Und die Folge hiervon wäre natürlich, dass man erstmal auf den Zeitpunkt der Ansichtnahme der Kassette abstellen muss und somit dann nach der Exklusivitäts- und der Spezialitätstheorie ein Raub vorliegt.
Also ein Raub liegt vor, weil eben eine Wegnahme vorliegt.
Genau, weil wir auf den Zeitpunkt abstellen, wo der Täter, der K, diese Kassette an sich nimmt. Das heißt, wir haben auch objektiv eine Wegnahme und wir haben subjektiv auf jeden Fall auch ich habe keine Wahl mehr jetzt in dem Moment. Mhm. Okay. Und jetzt kommen wir mal zur Lösung des Dilemmas, sage ich mal. Wir können hier auf jeden Fall, das kann man sich so merken, der engen Verfügungstheorie folgen, weil in anderen Fällen, also in den Fällen, wo wir jetzt nur auf die Preisgabe des Verstecks abstellen würden, die Vollendungsstrafbarkeit zeitlich so krass massiv nach vorne gezogen würde, dass das irgendwie nicht mehr vertretbar wäre. Also man sollte auf jeden Fall auf den Zeitpunkt der Ansichtnahme der Kassette abstellen.
Dem Täter wird hier die Möglichkeit des Rücktritts vom Versuch ja auch genommen.
Genau, also wenn man jetzt sagen würde, relevant ist der Zeitpunkt der Preisgabe des Verstecks, dann könnte der Täter ja in dem Moment gar nicht mehr vom Versuch zurücktreten. Und es würde auch eigentlich fast schon so eine Art Gesinnungsstrafrecht drohen. Und deswegen muss man der auf jeden Fall der engen Verfügungstheorie folgen. Und wie wir eben schon gesagt haben, nach der engen Verfügungstheorie liegt nach beiden Theorien, das heißt Exklusivitäts- und Spezialitätstheorie, auf jeden Fall der Raub vor. Und deshalb haben wir im Ergebnis einen Raub, beziehungsweise einen schweren Raub. Das war es aber noch nicht mit der Prüfung. Jetzt muss man nämlich weitergehen und überlegen, haben wir eine schwere räuberische Erpressung nach Paragraphen 253, 255, beziehungsweise in dem Fall auch noch 250 Absatz 1 Nummer 1b, Absatz 2 Nummer 1 StGB. Und wenn wir der Exklusivitätstheorie folgen, dann können wir gar keine schwere räuberische Erpressung haben, weil der Raub ja schon vorliegt. So. Wenn wir aber der Spezialitätstheorie folgen, dann kann auch eine schwere räuberische Erpressung vorliegen, weil die ja nur sagt, ja, der Raub ist die speziellere Form von der räuberischen Erpressung. Im Ergebnis macht es aber keinen Unterschied, weil die Spezialitätstheorie auch sagt, ja, in den Konkurrenzen tritt dann auf jeden Fall die schwere räuberische Erpressung hinter dem Raub zurück. Und deshalb können wir diese Prüfung erstmal zur Seite legen. Und jetzt kommen wir zur finalen Prüfung, die interessanteste Prüfung von allen, wie ich finde, und zwar der erpresserische Menschenraub nach § 239a StGB. Wenn man nach den Voraussetzungen geht, haben wir auf jeden Fall ein Sich-Bemächtigen eines Menschen vorliegen.
Also das vor.
Genau, das ist eigentlich kein Problem. Problematisch und interessant wird es bei der besonderen Erpressungsabsicht. Denn nach § 239a StGB brauchen wir so eine, nur ich glaube, du hast den gerade vor dir liegenden 239a.
Ja, fast.
Fast?
Ich schlage mal eben auf. Also in § 239a Absatz 1 steht, wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um die Sorge des Opfers, um sein Wohl oder die Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung auszunutzen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Erpressung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe und so weiter.
Genau. Also wir haben jetzt schon gehört, zu einer Erpressung ausnutzt. Das heißt, K muss die Sorge des P um sein Wohl gerade zu einer Erpressung ausnutzen. Und hier kommt man jetzt auf das Problem, dass wenn man wieder die Theorien anguckt und sich überlegt, wir haben jetzt die Exklusivitätstheorie, dann merkt man recht schnell, dass man nach der Exklusivitätstheorie zwar eine Raubabsicht hat, aber keine Erpressungsabsicht, weil ja gar keine Erpressung vorliegt, wie wir eben gerade geprüft haben. Und wenn man nach der Spezialitätstheorie geht, dann haben wir eine Raubabsicht und eine Erpressungsabsicht, weil ja die Erpressung nur in den Konkurrenzen dann hinter dem Raub zurücktritt. Das heißt, nach der Spezialitätstheorie könnte 239a auf jeden Fall vorliegen, nach der Exklusivitätstheorie nicht. Und deshalb müssen wir uns tatsächlich jetzt mal fragen, welche von den beiden Theorien ist die sinnigere? Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Die Exklusivitätstheorie war die gesagt hat, wir haben zwischen der räuberischen Erpressung und dem Raub ein ähnliches Verhältnis wie zwischen Betrug und Diebstahl. Und einerseits haben sie damit recht. Also diese Aussage an sich ist schon logisch nachvollziehbar. Das klingt erstmal durchaus überzeugend. Und infolgedessen müsste ja die räuberische Erpressung auch ein Selbstschädigungsdelikt sein, woraus ja diese Vermögensverfügungsvoraussetzung kommt. Und nochmal, für die Exklusivitätstheorie spricht auch, und das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz großes Argument, wie ich finde, wenn wir annehmen würden, dass nach der Spezialitätstheorie der Raub eine spezielle Form der räuberischen Erpressung ist, dann bräuchten wir den Raub doch überhaupt nicht. Dann bräuchten wir den Paragraphen 249 StGB gar nicht, weil doch jedes Mal, wenn ein Raub vorliegt, auch eine räuberische Erpressung vorliegt, und dann hätte der Gesetzgeber den Paragraphen 249 doch von Anfang an eigentlich weglassen können. Dann brauchen wir den auch überhaupt nicht, weil jedes Mal eine räuberische Erpressung vorliegt. Das sind quasi die beiden wesentlichen Argumentationen zur Exklusivitätstheorie.
Dann kann man zur Spezialitätstheorie sagen, dass der Wortlaut des Paragraphen 253 StGB gar keine Vermögensverfügung verlangt, zum Beispiel auch.
Genau, also du kannst vielleicht gerade nochmal den 253 vorlesen, um das zu verdeutlichen, weil dieses Wortlautargument ist durchaus wichtig.
Also in Paragraph 253 steht, wer einen menschenrechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt und so weiter.
Genau, und hier haben wir quasi Handeln, Dulden oder Unterlassen drin und eben keine Vermögensverfügung. Und das bedeutet, wenn man das mit dem Wortlaut der Nötigung nach Paragraph 240 vergleicht, dann haben wir ein ähnliches Verhältnis, weil die Nötigung, beziehungsweise haben wir eigentlich eine besondere Form der Nötigung, weil die Nötigung benötigt auch quasi ein Handeln, Dulden oder Unterlassen. Und jetzt kommen wir aber quasi zum Totschlagargument. Also das Argument, was dann tatsächlich auch der Spezialitätstheorie den Vorrang gewährt, das ist nämlich folgendes. Es ist, dass nach allgemeiner Auffassung die vis absoluta, also die willensbrechende Gewalt, taugliches Nötigungsmittel vom Raub ist. Und wenn wir das annehmen, dann müssen wir doch auch die vis absoluta bei der räuberischen Erpressung annehmen können. Weil in beiden Paragraphen von Gewalt gegen eine Person die Rede ist. Und wenn wortlautgetreu in beiden Paragraphen Gewalt gegen eine Person besteht, dann müssen wir auch den Gewaltbegriff gleich auslegen. Das heißt, wir brauchen auch die vis absoluta bei der räuberischen Erpressung. Wenn wir aber nach der Exklusivitätstheorie gehen würden, dann wäre eine vis absoluta gar nicht möglich, weil wir eine Vermögensverfügung brauchen. Und eine Vermögensverfügung kann es nicht geben bei einer vis absoluta.
Ja.
So. Und was noch dazu kommt, ist quasi, wenn wir der Exklusivitätstheorie folgen würden und die vis absoluta davon nicht erfassen würden, dann würde ja der brutalere Täter quasi privilegiert werden. Und deswegen, wegen dieses Arguments mit der vis absoluta vor allem, folgen wir dann im Endeffekt auch der Spezialitätstheorie. Wonach dann eine räuberische Erpressung auf jeden Fall auch neben Raub vorliegen kann, wonach dann hier K in dem Fall jetzt auch auf jeden Fall auch eine Erpressungsabsicht gehegt hat. Und am Ende brauchen wir dann nochmal eine restriktive Auslegung von Paragraphen 239a. Das kann man durch die stabile Zwischenlage erreichen, weil wir haben hier ein Zwei-Personen-Verhältnis hier. Und Paragraph 239a StGB ist ein unvollkommen zweiaktiges Delikt. Und bei solchen Delikten im Zwei-Personen-Verhältnis brauchen wir so eine stabile Zwischenlage, um so eine Art kleine Gesetzeslücke zu füllen.
Es gibt ja also eine stabile Zwischenlage und also das war hier die Fesselung.
Ja, genau.
Und die Fesselung konnte ja hier zu weiteren Nötigungen ausgenutzt werden, deswegen genau. Liegt es hier vor.
Haben wir auf jeden Fall eine stabile Zwischenlage und somit ist dann im Ergebnis der Paragraph 239a StGB ebenfalls einschlägig und damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Also wir hätten jetzt noch Paragraphen könnte man noch erwähnen, so Freiheitsberaubung, Hausfriedensbruch, Geiselnahme. Das sind alles aber Delikte, die auf jeden Fall zurücktreten. Im Endeffekt haben wir dann Raub und erpresserischen Menschenraub in Tateinheit vorliegen. Und das ist quasi das Ergebnis dieses Falls, sage ich jetzt mal. Und man hat gemerkt, man kann diesen Sachverhalt und wahrscheinlich auch ähnliche super dafür nutzen, den Streit zwischen Raub und räuberischer Erpressung in die Länge zu ziehen und in allen möglichen Formen irgendwie zu zeigen. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass es diesen Sachverhalt nochmal in etwas abgewandelter Form gibt oder Formen, würde ich eher sagen. Das heißt, es gibt nochmal Fälle, in denen irgendwelche PIN-Codes rausverlangt werden. Es gibt Fälle, wo irgendwelche Schlüssel rausverlangt werden, nicht nur das Versteck halt an sich. Und da gibt es so kleine Nuancen, die man ein bisschen anders machen muss. Aber an sich ist das quasi der Grundfall, nenne ich es jetzt einfach mal, der wesentliche Fall von dieser Versteckpreisgabe. Ich glaube, in dem Sinne können wir uns aus dieser Woche verabschieden. Und es würde uns freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bewerten könntet, würdet. Das sehen wir alles und es freut uns jedes Mal, Feedback zu hören. Und auch gerne Kritik über Instagram uns schicken. Wir nehmen das gerne an.
In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Ciao.